Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Bin am Berg. Mein Name ist Wolfgang Kralitschek. Ich bin ein großer Fan der niederösterreichischen Berge und für unseren Podcast besuche ich interessante Menschen aus dem Mostviertel oder aus den Wiener Alpen und lasse mir von ihnen erzählen, wie das Leben so ist in den Bergen von Niederösterreich. Ja, heute bin ich in Buchberg am Schneeberg im Atelier vom Maler Foka. Hallo, servus.
Hallo, servus. Danke fürs Kommen.
Wir sitzen da in deinem Atelier und Showroom, wie es heißt. Also es ist ein, um das kurz zu beschreiben, es ist ein modernes Gebäude, wo große Bilder an der Wand hängen. Das schaut eigentlich fast aus wie ein Museum oder eine Kunsthalle, also relativ groß. Und es gibt dann so Fenster auch nach draußen. Daneben sieht man die Schienen von der Schneebergbahn. Also ich war da direkt daneben vorbei. Und es ist ein wunderschöner Tag. Die Sonne scheint herein. Ja, Foka. Zunächst wollte ich einmal klären, was es mit dem Namen Foka auf sich hat. Du nennst dich, das ist offensichtlich ein Künstlername, du heißt ja eigentlich Rudolf Vogel. Und aber alle sagen Foka zu dir. Ich habe gehört, sogar deine Frau sagt Foka zu dir.
Absolut, genauso wie es das ist. Ja. Das ist immer schon so.
Also immer ist seit wann hast du so? Hast du so?
Ich heiße eigentlich so, ich wehre mich eigentlich immer dagegen, ich würde es nicht einmal als Künstlernamen titulieren. Es steht auf meine Bilder oben überall, aber es ist ein gewachsener Name, das ist mein Spitzname, seitdem ich ein kleiner Bub bin, also seitdem ich... Ich kann mich erinnern, wie das so 10 Jahre alt war, auf einmal war ich das halt. Und ich glaube, wahrscheinlich haben das meine Freunde irgendwann einmal aufgrund von meinem richtigen Namen mit Vogel oder irgendwie so, war ich dann einfach der Foka. Warum auch immer. Ich kann mich erinnern,
ich weiß es gar nicht so
weiß genau. Man nicht. Ich habe damals die Postkarten, wenn ich mit meinen Eltern in Skiurlaub war, habe ich auch schon mit Foka unterschrieben. Das kann ich mich jetzt einfach so erinnern. Und das ist halt dann gewachsen und wie ich dann zum Malen angefangen habe, oder ich habe immer schon gemalt eigentlich. Ich habe immer meine Bilder, sogar in der Hauptschule, habe ich Foka unten hingeschrieben. Ich habe nie meinen richtigen Namen hingeschrieben, ich habe immer Foka hingeschrieben. Am Anfang war noch Foka und in Klammer Rudolf Vogel, kann ich mich erinnern. Irgendwann habe ich das Rudolf Vogel dann auch weggelassen, weil das eh kein Mensch mehr gesagt hat zu mir.
Ich habe mir zuerst gedacht, das ist vielleicht irgendeine Abkürzung, aber Vogel war mir klar, aber K war man dann... Also,
ich habe schon Post bekommen an Vogel Karl. Ja. Aber wo die Leute das hergehabt haben, weiß ich nicht, weil ich heiße Rudolf Franz Johann, wenn man es genau nimmt. Das aber mit einem Karl habe ich gar nichts zu tun. Ja.
Gut, ja, da sind wir eh schon beim Thema, dass du eben immer schon gemalt hast und eigentlich nie was anderes gemacht hast, kann man sagen. Oder hast du jemals überlegt, einen anderen Beruf zu machen? Oder war das immer klar, dass das Malen ist?
Es war erstens einmal überhaupt nie klar, dass ich Maler werde, weil ich bin da am Land aufgewachsen. Mein Großvater war Briefdrucker, mein Vater war Spengler und meine Mutter war Schneiderin. Und ein Künstler war nicht irgendein Beruf, ja. Es hat ja damals kein Internet mehr gegeben, das ich nachschauen können hätte, dass Künstler vielleicht wirklich irgendwas ist.
Also auch für dich selber war das eigentlich kein Beruf.
Das war für mich kein Beruf. So, ja. Ich war von Kindheit an einfach immer begeistert und habe immer gemalt. Und sogar in der Hauptschule, in der Volksschule, wenn ich jetzt irgendwo in Religionsunterricht zeichnen war, hat die Lehrerin dann immer gesagt, hey Rudi, du malst so schön, magst nicht du das eine Kreuzwegbüdel noch malen, weil die anderen kennen es nicht oder wollen es nicht. Ja. Und ich bin heimgekommen von der Schule und bin wieder gesessen und habe gezeichnet. Ja. Oder später, wie ich wieder die Hausarrest kommt, wenn irgendein Blödsinn, hat mich gar nicht gestört, weil ich bin einfach aufgegangen in mein Zimmer und da oben gezeichnet und gemalt. Und so hat sich das dann, ja, ich habe das einfach immer gerne getan. Habe aber dann natürlich nach der Hauptschule meine Eltern haben dann gesagt, na, was willst du denn machen? Willst du was lernen? Und dann habe ich schon immer mal dumm bastelt, ja, aber so nebenbei auch noch so, aber so elektrische Sachen, Lichtorgeln, was man halt so tut, wenn man 16 Jahre alt ist. Und dann hat mein Vater gesagt, hörst, und sportlich war ich, bin in Buchberg aufgewachsen natürlich, mit viel Skifahren und Skirennen bin ich ewig gefahren. Mein Vater hat gesagt, was willst du machen? Kannst du ins Sportgymnasium gehen oder willst du in die HTL gehen? Und dann habe ich mich da überall beworben. Dann habe ich mich für die HTL entschieden, weil ich mir gedacht habe, da wäre ein Abschluss und habe das auch fertig gemacht.
Wo ist die HTL?
In Wiener Neustadt. Bin in Wiener Neustadt in die HTL Elektrotechnik gegangen, habe dort maturiert, damit ich einen Abschluss habe. Habe das dann feierlich meinem Vater überreicht, nachdem ich die Matura gehabt habe, gesagt, da hast du die Matura und jetzt lassen wir in Ruhe. Und habe einfach dann wirklich während der Schule schon lieber gemalt wie gelernt, zum Leidwesen meiner Eltern. Habe dann in der HTL schon sogar mal eine Ausstellung gehabt, weil die Professoren haben das auch mitgekriegt, dass ich da malen. Dann habe ich gesagt, magst du nicht in der Aula mal deine Bilder aufhängen und so. Und so hat das ganz klein begonnen. Ganz winzig, in der Raiffeisenbank, in Buchberg, in jedem Wirtshaus, überall, wo ich dürfen habe, habe ich meine Bilder aufgehängt, damals als 16-, 17-, 18-Jähriger. Ja.
Und wann hast du das erste Bild verkauft?
Das war auch sehr witzig, das ich weiß ich so wirklich sogar ganz genau noch. Das erste Bild habe ich verkauft, das hat das Jazzpub Wiesn gegeben, das gibt es wahrscheinlich eh noch immer.
Ich glaube, ja.
Ja, das gibt es.
Die dann dieses Festival auch gemacht haben und so, also das Jazzfestival.
Jazzfestival.
Aber das haben sie dann, glaube ich, hat der veranstaltet, der Typ vom Jazzpub.
Das hat der, genau, das hat der Franz Bogner.
Franz Bogner, genau.
Der Bogner Franz hat das eigentlich gemacht, das Jazzfestival. Der hat das gegründet damals, das, was ja riesengroß geworden ist in Europa. Und der hat aber in Wiesn, hat er immer, weil er immer so sehr kulturaffin war und die ganzen alle Hippies, was wir damals waren, alle lange Haaren bloß für sich und nochmal dumm gerannt sind. Hat dann immer und da waren halt dann natürlich eine Ansammlung von Leuten, die Gitarre gespielt haben und gemalt haben und alles Mögliche verrückt. Und hat dann der Bogner Franz gesagt, er macht eine Veranstaltung und die hat geheißen K&K, Kunst und Kultur. Und das war in Wiesn im Jazzpub, weil die Räumlichkeiten sehr groß waren. Und da waren nicht alle, was dort sowieso immer waren, haben dort halt dann andere Bilder aufgehängt, einen Schmuck verkauft und Gedichte vorgetragen und alles, was man sich jetzt so vorstellen kann. Und da habe ich ein paar Bilder hängen gehabt. Und das hat dann, dort hat definitiv, also dort hat einer ein Bild von mir gekauft. Das war so, weiß ich nicht, 1,30 m x 80 cm, ein Sonnenuntergang, glaube ich, war das irgendwo. Und das weiß ich nicht, das ist damals um 3000 Schilling verkauft worden. Ja, da habe ich mich irrsinnig gefreut. Das war viel Geld. Und weil normalerweise hätte ich müssen im Sommer immer einen Monat arbeiten, damit ich dann mit dem Rucksack wieder um ein dumm dingen kann in Europa, und in dem Sommer habe ich nicht arbeiten müssen, weil mit den 3000 Schilling bin ich dann nach Griechenland mit dem Zug gefahren.
Und weißt du, wer das gekauft hat?
Ich habe ihn nie persönlich kennengelernt, aber es war ein HTL-Professor, aber ein Vermödling, nicht von Wiener Neustadt. Mir hat nämlich dann ein Schulkollege von mir, von Buchberg, erzählt, dass ein Professor von ihm, der war in Mödling, halt, ein Bild von mir gekauft hat. Da habe ich gesagt, aha, okay, gut.
Wie alt warst du da? Oder?
Da war ich kurz vor der Matura, schätze ich mal, sag einmal 17, 18 Jahre oder was. So ungefähr war das dann.
Das war wahrscheinlich dann aber schon auch eine Motivation, dass man sich sagt, okay, das könnte irgendwas sein. Oder ich meine, waren das 3000 Schilling? Ich mein, also,
nein, das war super natürlich. Also, und ich meine, Motivation, ich sage einmal, ich habe überhaupt nicht mit 16, 17 Jahren, da bist du auf der Suche, wie gesagt, und ich war nie so, dass ich sage, ich muss Künstler werden. Ich habe einfach den Traum gehabt, dass ich halt einfach malen, dauernd. Und auch damals, da habe ich mir schon gedacht, das ist schon eine coole Geschichte, ich tue das gern. Ja. Und das Elektrotechnik hat mich nicht so besonders interessiert. Aber dass das jemals mein Beruf ist, habe ich auch damals noch nicht geglaubt. Und ich war, wie gesagt, durch das, dass das so natürlich entstanden ist, ich mag ja dieses Künstlergetue nicht. Das geht mir sowas von einem Wecker, wenn sie immer alle so gescheit daherreden und so. Das ist mir richtig zuwider. Und das war ich einfach nie.
War das nie eine Überlegung, weil naheliegend wäre ja, wenn man sagt, okay, man geht dann an der Kunsthochschule?
Auch das war eine Überlegung. Ich habe dann natürlich, es war dann natürlich so, wie ich habe dann gemalt, bei mir im Zimmer sind nur mehr überall Bilder und Zettel nochmal dumm gewesen und Zeichnungen. Und dann sind meine Eltern haben dann ein paar Bekannte gehabt. Der eine war von Wien und hat für ein 100 Wasser die Etiketten gemacht. Die haben dann auch die Leute hergeholt und haben gesagt, na, schau dir mal an, was der Rudi macht. Die haben mir dann versucht zu helfen, weil ich das Elektrotechnik nicht wollen habe. Dann haben sie gesagt, okay, dann soll er wenigstens da irgendwie schauen. Da war die Idee, dass ich mal auf die Grafische gehe nach Graz. Und dann war die Idee, dass ich mal auf die Kunstakademie nach Wien gehe. Und irgendwie habe ich das aber alles nicht wollen. Das ist mir alles richtig am Weg gegangen. Ich habe dann auch so viele Leute, ich habe dann mittlerweile auch viele Leute kennengelernt. Über Wiesn und über, natürlich, wenn man sich mit was beschäftigt, lernt man auch Leute kennen, die sich mit demselben beschäftigen. Dann habe ich einen gehabt, der hat beim Hausner studiert, einen lieben Freund in Wien. Und der hat mir dann eh schon viel gezeigt. Der hat mir dann schon gezeigt, wie man die Form abmischt, wie man Porträts malt, wie man Grundierungen macht und so. Und irgendwie hat sich das dann nie die Frage gestellt, ob ich da jetzt wirklich studieren gehe. Ich habe das Autodidakt eigentlich mit vielen Freunden, die ich gemalt haben, und habe ich mir das dann eigentlich alles selber angeeignet. Und dann war ich nach der Schule, war ich auch noch in Amerika ein ganzes Jahr, da war ich dann sowieso weg. Also ich habe Matura gemacht und bin dann nach Amerika und bin durch Amerika mit einem total abgefuckten Auto mehr oder weniger ein Jahr um mich herum gefahren. Habe dort auch gemalt und mir mein Geld verdient mit dem Malen. War auch witzig eigentlich.
Ja, da gibt es diese Geschichte, wo du irgendwie was ist die Häuser von genau. Von reichen Leuten gezeichnet hast und die dann verkauft.
Ich war in Amerika, ich bin da rüber nach Amerika, habe mich einfach eingebildet, ich wollte noch immer schon rüber und so und bin dann in Cincinnati gewesen, das weiß ich noch, da war ich bei einem Bekannten von meiner Mutter damals, bei einem Schulfreund, der hat dort ein Haus gehabt und irgendwie ist aber dann das Geld schon langsam weniger geworden, weil ich habe dann nicht so viel Geld gehabt natürlich. Ich habe ein Ticket gehabt, das war ein Jahr offen, ich hätte jederzeit zurückfahren können. Und dann habe ich gedacht, na, was tue ich jetzt? Ich meine, jetzt irgendwo hingearbeitet, nur dass ich mal Geld verdiene, dass ich in Amerika bin, dann kann ich gleich nach Österreich auch wieder fahren und arbeiten gehen. Und dann habe ich gedacht, gut, eigentlich zeichnest du ja gut. Ich habe das schon da in Buchberg und Umgebung gemacht, dass ich die Wirtshäuser zeichnet habe und die Wirten haben mir es dann angekauft und so. Dann habe ich gedacht, jede amerikanische Stadt hat ein reiches Viertel. Da fahre ich jetzt einfach hin, habe mir einen Zeichenblock gekauft, einen Klopfsessel. Und mein Auto habe ich gehabt, ein altes Auto von einem Skilehrer von Kanada. Und habe mich dann vor irgendeiner Villa gesetzt und habe die gezeichnet. Und dann, natürlich, wenn du jetzt vor einem schönen Haus sitzt und habe geschaut, dass da wieder heim ist, dann hat der rausgeschaut, hat mich da gesehen, ist rausgekommen und gesagt, was tust du denn da? Und ich habe mir wieder die Schultern geschaut und hat dann gesagt, ah, das schaut aber cool aus, wenn du fertig bist, komm rein. Und so war das dann. Ich war dann fertig mit der Zeichnung, habe angekleidet bei der Villa, bin dann reingegangen, der hat gesagt, oh, das ist lässig, ich kaufe dir das an. Das hat für den wahrscheinlich genau gar nichts gekostet, für mich war es viel Geld. Ich habe damals $70 oder was irgendwie verlangt für das, denn wir reden jetzt von vor über 30 Jahren. Ja. Ja. Und habe das, ja, und dann ist schon auf der Nachbar schon gekommen und hat gesagt, was tust du denn? Ich habe gesagt, nein, zeichne es auch. Ich habe gesagt, wenn du fertig bist, kommst du zu mir und zeichnest meins auch. Und so habe ich eigentlich dann mein ganzes Geld quer durch Amerika verdient. Ich war dann von Cincinnati über Atlanta, Florida, Tampa Bay, Kalifornien, San Diego, Los Angeles, San Francisco, bin ich auf die ganze Tour, immer wenn ich mal angekommen bin, habe ich mal bei der Tankstelle gefragt,
wo ist
das nächste Viertel mit wollen will. Die haben mich von oben so angeschaut, so quasi, ich will jetzt einbrechen oder irgendwas. Und so hat das begonnen, dass ich eigentlich die Erfahrung gemacht habe, dass ich mit dem, was ich mache, ein Geld verdienen kann. Das war eigentlich nie aus dem heraus, dass ich will zwar Künstler werden oder irgendwas Hochtrabendes. Es war einfach so, dass ich sage, ich habe halt einfach was gut kennen und habe gemerkt, ich muss mal Geld verdienen. Ich wollte mir auch selber dann auch in Österreich mein Geld verdienen und nicht meinen Eltern in den Säckel hängen. Allein wahrscheinlich auch, dass ich es ihnen beweise, dass das geht vielleicht. Und ich habe versucht, einfach mit denen mir mein Leben mehr oder weniger zu finanzieren. Das war eigentlich der erste Urgedanke, gar nicht der, dass ich mich jetzt künstlerisch so verwirkliche. Ja. Mhm. Und aus dem heraus hat sich das dann schon langsam halt dann ergeben, dass ich halt dann viel später dann mehr oder weniger das entwickelt habe, was ich halt jetzt unter Spontanrealismus nenne. Ja. Oder also, so wie ich halt jetzt malen, was man halt von mir kennt, wo man sagt, das ist der Fokker. Aber das hat eine lange Geschichte davor.
Naja, ich würde sagen, schauen wir uns mal ein bisschen um.
Ja.
In deinem Showroom.
Bitte gerne.
Also da sehe ich schon, da ist so der Klassikerraum, würde ich sagen, das sind lauter so klassische Meisterwerke von dir interpretiert, ja, ne, kann man genau sagen. Also da,
momentan hängt bei mir im Atelier, das hängt jetzt eh schon länger, es ist einfach so, das ist eine schöne Geschichte, was da jetzt hängt. Da hängt jetzt, wenn man es jetzt beschreibt, der Rembrandt, der Vermeer, Mädchen mit dem Ohrring, der Dürer. Alle sind sehr groß, in 2x1,5 Meter oder da drüben das letzte Abendmahl in 6 Meter mal 2 Meter. Ja, also das sind ja ganz schöne Fleck. Warum ich das mal gemalt habe, ist eigentlich das, ich bin wieder früher, da muss man ganz zurückspringen, wie ich in die HTL gefahren bin, haben wir sich alle am Bahnhof getroffen in Wiener Neustadt und da hat es einen Kiosk gegeben. Und damals muss man sich vorstellen, hat es kein Internet mehr gegeben. Ich habe nicht nachschauen können, wie malen wir was oder wer war der Rembrandt. Das hast du nur in Büchern lesen können. Und das Erste war dann in der Bibliothek einmal in Wiener Neustadt, beim Thiel, wo ich meine Elektrotechnik-Bücher geholt habe, bin ich auf einmal vorbeigestolpert bei der Kunstabteilung. Und da waren lauter Bücher drin. Bin ich nach der Schule immer dort gesessen, kaufen wollen wir es nicht kennen, weil ich kein Geld gehabt habe, aber hat sich mal geheißen, aha, der Narische kommt schon wieder und sitzt dann stundenlang beim Oman und schaut, was da gemalt wird. Und das Zweite, und da habe ich mir immer die alten Meister angeschaut. Also mich hat nie dieses moderne Zeichnen interessiert, das interessiert mich jetzt nicht und hat mich damals auch nicht interessiert. Also dieses nur Geschütte und Getue und blauer Strich mit rotem Punkt, das ich weiß nie. Ja. Hat mich nicht, ja, und das hat mich einfach echt beeindruckt, dieses Können, was die alten Meister gehabt haben. Und am Bauernhof hat es einen Kiosk gegeben, wenn man eine Zigaretten kauft, und dann war immer in der Auslage, es waren so Heftel, in so Kassen, Meisterwerke, glaube ich, das geheißen. Das war ein kleiner Heftel, der glaube ich 5 Schilling kostet mit 20 Seiten. Und da war jede Woche war da ein anderer. Mhm. Also der Dürer und die habe ich noch immer daheim. Die habe ich nach wie vor noch ein ganzes Ding. Das habe ich mir leisten können, das habe ich mir kaufen können. Ja, und dann, weil mich das so beeindruckt hat, irgendwann einmal vor 5, 6 Jahren, habe ich mir gedacht, jetzt, wo ich eigentlich irgendwo meines gefunden habe, meine Art und Weise, wie ich gerne male, hat es mir wieder zurückgezogen zu diesen alten Meister, haben wir diese Bücher immer wieder einmal angeschaut, da haben wir gedacht, eigentlich möchte ich gerne mal so malen, wie es ich jetzt malen würde, auf meine Art und Weise. Das heißt, ich würde es nicht, es war ja blöd, irgendwie das einfach zu versuchen zu kopieren. Ja. Da kannst du nur verlieren. Das ist immer, einen Dürer oder einen Rembrandt kopierst, das wird immer eine schlechte Kopie sein und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Übung. Sondern ich wollte es einfach interpretieren auf meine Art und Weise, wie ich malen an und für sich. Mhm. Ja.
Das ist auch eine Art, wie soll man sagen, eine Hommage oder du verneigst dich ein bisschen vor denen.
Absolut,
oder
so, ich verneige mich total vor denen. Ja. Und ich bin wirklich einer von der alten Garde, auch wenn meine Bilder sehr modern sind jetzt, aber trotzdem gegenständlich und die Leute sagen, oh, das schaut geil aus, das schaut einfach cool aus und so. Ist es doch, der Ursprung ist für mich eigentlich das. Für mich ist wichtig, dass man sieht, wenn man was anschaut, dass Kunst von Können in irgendeiner Form kommt und dass man auch sein Handwerk kann. Also wie gesagt, ich kann nichts mit der Schmiererei anfangen von manchen Leuten, sondern ich brauche einfach wirklich, dass ich sage, es muss mich beeindrucken. Ich muss da vorstellen, man so ein geil gemacht. Mhm. Da siehst du einfach auch, dass da viel Erfahrung dahinter ist, dass derjenige Künstler, jetzt nicht nur ich oder irgendwer anderer, sondern auch eben andere, sag, mich beeindruckt es immer dann, wenn ich da vorstelle und sage, da musst du wirklich damit beschäftigen, dass du das kannst. Ja. Mhm.
Sag, dieser Begriff, den du für deine Arbeit geprägt hast, der Spontanrealismus, wie ist das eigentlich zu verstehen? Was ist da, das Spontane, was ist da spontan jetzt eigentlich? Ja.
Also das habe ich mir nicht ganz verstanden. Das ist auch ganz einfach. Also der Titel Spontanrealismus in Wirklichkeit ist eigentlich ein Begriff. Ja. Im Grunde ist es wurscht, ich hätte das gar nicht machen müssen. Aber natürlich ist es, ich glaube vor 10 Jahren oder was war das ungefähr, dass man das irgendwie begonnen haben. Eigentlich hat es meine Frau erfunden, gar nicht ich. Und wir sind irgendwie, wie das halt ein bisschen erfolgreicher geworden ist, hat man überlegt, wie kann man, es hat mich halt immer Marketing ein bisschen interessiert, wie kann man das pushen oder so. Und dann haben wir mal geschaut, Picasso zum Beispiel hat einfach schon ganz früh sehr viel Marketing gemacht, hat eben diese Perioden mehr oder weniger, was er gemalt hat. Das waren alles strategische Punkte, die er gemacht hat, ja. Und dann wieder seinen Namen verändert hat, weil der hat früher sich ganz anders unterschrieben und dann hat er verschiedene Sachen kreiert. Und dann habe ich gesagt, eigentlich sollte man irgendwas erfinden, wie ich meine Malerei nenne. Ja? Und dann haben wir herumgespielt oder so, haben alles Mögliche aufgeschrieben, wie spontan, emotional und alles, was uns eingefallen ist, Brainstorming. Ja? Und dann ist irgendwann einmal überblieben, spontan und das ist auch realistisch. Und dann habe ich gesagt, okay, Spontanrealismus. Ich habe am Anfang gesagt, so ein Blödsinn. Und meine Frau hat gesagt,
es ist einprägsam irgendwie.
Genau, man merkt es und so hat es eigentlich begonnen. Ja. Was ist spontan dran? Es ist relativ einfach. Ich vergleiche es gerne immer mit dem Skifahren, weil ich ja sehr lange Skirennen gefahren bin. Wenn jetzt einer da oberwedelt einfach, oder wenn du jetzt einen Vollgas runterfährst, einen Hang, denkt derjenige, was da runterfährt, nicht drüber nach, was er tut. Der macht es spontan. Der macht das Richtige zum richtigen Zeitpunkt, egal wie viel Bugeln und was da dafür was da alles ist. Ja. Aber was tut er, damit er das kann? Er hat davor jahrelang davor geübt, dass er es dann spontan umsetzen kann. Und in Wirklichkeit ist das nichts anderes. Also wenn man die Dinge, auf YouTube eben, kann man sich das gerne anschauen, wenn man auf YouTube Vogel eingibt, kommt man da hin und hat 9 Millionen Klicks auf YouTube. Mhm. Und dann kann man sich die Videos anschauen und dann sieht man, wie schnell das eigentlich entsteht. Und es schaut so aus, als ob ich da gar nicht drüber nachdenke, was ich tue. Aber das ist eben das, weil ich einfach sehr viel Übung und sehr viel Routine habe und ich ein paar tausend Bilder gemalt habe und Unmengen von Zeichnungen gemacht habe. Darum kann ich dann im Nachhinein das Ding einfach spontan so schnell umsetzen. Mhm. Ja? Und darum eben spontan, aber trotzdem realistisch.
Ja? Verstehe. Ja? Ja.
Also ich kann nur das spontan machen, was ich lange übe. Ja. Wenn ich jetzt nicht Skifahren kann und spontan so einen Hang runterfahre, bin ich unten tot. Und mein Bild ist genauso. Wenn ich nicht malen kann und glaube, ich muss spontan sein, wird es zum Schluss nichts werden. Ja?
Skifahren interessiert uns natürlich bei Bienenberg besonders auch.
Also ja, klar.
Können wir da kurz drüber reden? Ja, also, weil du gesagt, also du bist ja da aufgewachsen, praktisch im Schatten oder am Fuß des Schneebergs und hast da auch zum Skifahren angefangen? Oder?
Ich bin als Zweijähriger das erste Mal auf die Ski gestanden. Da gibt es sogar Fotos. Ich glaube, da wahrscheinlich sogar Windelhosen. Genau da, wo die Galerie steht, da war Ocker. Ja? Mhm. Das ist ein bisschen ein Hang. Sieht man ja aufgrund der Rampen, die da drinnen sind. Und da habe ich Skifahren gelernt. Genau in dem Raum eigentlich. Ja? Da ist es ein bisschen bergab gegangen. Da bin ich mit meinem Großvater gestanden. Der hat mir mit der Schneeschnaufe ein bisschen Rampen gemacht. Und dann hat er mich da oben hingestellt auf meine Holzbrillen. Und dann habe ich da zum Skifahren angefangen. Und meine ersten Skirennen bin ich gefahren, da war ich vier. Das weiß ich noch.
Also, bin echt, also es hat da von Anfang an getaugt, oder?
Wenn du im Buchberg aufwachst und nicht, das ist, wenn du am Meer bist und nicht schwimmen kannst, wahrscheinlich, da musst du einfach Skifahren. Es hat mir immer getaugt. Ich habe es geliebt. Wir sind Rennen gefahren. Ich bin mit meinem Vater dann jedes Wochenende irgendwo ÖSV-Meisterschaften gefahren. Jetzt Wochenende um 5 Uhr in der Früh aufschneiden, mit 3 Paar Ski irgendwo noch Hübsitz und sonst irgendwo hinfahren.
Wie sozusagen in welcher Klasse, was war das, wie weit bist du gekommen beim Skisport?
Ich bin dann,
warst du Fissrennen oder?
Nein, Fissrennen nicht wirklich, aber das davor, sage ich mal. Ich bin Punktrennen gefahren eigentlich, es hat sich dann nicht ergeben, dass ich dann so gut war, dass man da irgendwie die Möglichkeit hätte, dass ich da jetzt irgendwie weiter aufgekommen oder was.
Aber ich bin Slalom, Riesenslalom?
Ich bin Slalom, Riesenslalom gefahren. Kein Abfahrt und kein Super-G. Abfahrt war mir zu schnell. Da musst du ein bisschen Mut auch noch mit haben und so. Hat es aber damals schon gegeben. Aber sonst war ich, Schülermeister und so Sachen bin ich immer waren irgendwo da mal, wenn es in Niederösterreich war oder was, da bin ich immer vorne dabei gewesen. Und auch dann Landesmeisterschaften mitgefahren und verschiedene. Also ich war jetzt ganz gut. Im Buchberg, auch da bin ich eigentlich Vereinsmeister geworden, mehrere Mal und solche Sachen. Aber das ist halt nur ein Ortsding. Aber wie gesagt, es hat nicht gereicht, dass ich jetzt da großartig irgendwie österreichmäßig war rauskommen. Ja.
Wie lange hast du das gemacht?
Bis ich so 17, 18 war, irgendwann einmal dann in meiner Sturm- und Drang-Phase, wie ich schon gemalt habe und dann auch viel fortgegangen bin. Jetzt gestern fort am Samstag auf die Nacht bis um 2 in der Früh und auf einmal musst du um 6 Uhr aufstehen, Skifahren, irgendwie geht sich das dann nicht mehr aus. Und dann stehst du mit 3 Paar Ski wieder irgendwo und fährst hinten nach, weil du da nicht so gut bist beim Punkterennen. Und stehst dann, weiß ich noch, am Sonnenwenschen, bin ich dann oben gestanden und dachte, eigentlich bin ich miert, ich warte jetzt da schon eine Stunde lang, dass ich endlich dran komme. Und dann habe ich gesagt, ich will nicht mehr. Ich will jetzt nur mal zum Spaß fahren. Und jetzt fahre ich am liebsten Tiefschnee. Ich gehe gern Tourenski.
Am Schneeberg
gehe ich am Schneeberg auf und fahre in der Ries einfach. Aber meistens mit dem Snowboard sogar am liebsten. Oder Heliskiing war jetzt ein paar Mal sogar, das ist eine coole Geschichte. Und keine Steigung mehr muss ich nicht haben.
Aber immer noch, aber Skifahren ist
immer noch. Ich liebe es. Aber wie gesagt, Snowboarden jetzt eigentlich. Ich liebe Snowboarden, aber ist immer noch ein Thema und mag ich immer gerne. Auch unsere Kinder mögen das gern, Gott sei Dank. Und ist eine coole Geschichte. Ja.
Was mir aufgefallen ist, oder vielleicht habe ich es auch übersehen, wenn man so eben deine Bilder anschaut oder so, was man so im Internet sieht, da kommt relativ wenig Berg vor. Also man dachte, für jemanden, der vom Schneeberg ist, also, stimmt das? Oder?
Ja, das stimmt schon. Also, wobei, ich habe angefangen, jetzt eine Bergserie zu machen. Also jetzt erst ist erst das Matterhorn verkauft worden jetzt in der Schweiz. Jetzt werden wir das zu berichtigen. Weil es wirklich ein Bedürfnis ist, dass ich eigentlich ein bisschen mehr wieder in diese Landschaftsgeschichte gehe. Ich bin halt eher davor bekannt für diese großen Porträts und für diese riesen New York-Bilder. So Cityscapes. Ja. Und ich liebe das einfach, weil es mir meinen Farben entgegenkommt. Diese viele Farben, das Gelb, das sehr dynamische, ist eine Stadt einfach cool. Ja. Habe aber jetzt wirklich begonnen, ich glaube voriges Jahr eigentlich, einfach wieder Berge ein bisschen mehr in Fokus zu bringen, meine Kunst. Ich möchte wirklich so eine Serie machen, nicht jetzt über unseren Schneeberg da, habe ich natürlich auch schon gemalt, früher in alten meisterlich und jetzt auf modern auch schon. Aber ich möchte da wirklich so die Berge der Welt mehr oder weniger mal ins Eis setzen. Was haben Mount Everest und solche Sachen, auch groß und sehr modern halt. Ja.
Was würdest du sagen, inwiefern hat dich denn Buchberg oder der Schneeberg geprägt? Oder was
Es hat mich insofern geprägt, ich bin sehr froh, dass ich da bin. Und viele haben mir gesagt, du musst du musst nach New York oder du musst nach Wien oder wieso passt denn die Galerie mitten da im Buchberg her, da ist ja gar nichts, da fährst du ewig her und so weiter und so fort. Und, ich sage jetzt dann dazu, erstens einmal, der Bogusch ist auch am Ende der Welt und die Leute kommen trotzdem hin. Und das Nächste ist, ich bin immer Landburg gewesen, wenn man es so nimmt. Ja. Also ich bin im Stall aufgewachsen mit meinem Opa, ich bin da auf die Haflinger gesessen, als kleiner Bub, wie es gegockert haben da vorne, auf der Wiesn, wo ich auch Skifahren gelernt habe. Und es war mir hat es immer da rausgezogen. Also ich wollte nie nach Wien. Ich habe nie in Wien gewohnt. Weil die Jungen würden ja alle rein wohnen, einmal während studieren drin oder was. Das war mir zu heftig. Ja, das brauche ich einfach nicht. Und für mich ist das ein totaler Ruhepol da heraus. Jetzt ist es sowieso so, dass es komplett egal ist, wo ich bin. Ich bin als halbes Jahr in Griechenland, wenn man ein Atelier in Griechenland, also ein Haus und ein Atelier in Griechenland habe. Und das ist komplett egal, weil meine Galerien sind in Zürich, die sind in Amerika, die sind in Paris, in Schweden, in Deutschland, in Wien natürlich auch, also, und in Portugal. So 5, 6 Galerien, die mir vertreten. Ob ich jetzt in Buchberg oder in Wien wohne, ist jetzt komplett wurscht. Weil es ist dorthin sowieso für überall hin weit. Ja. Und ich bin von da in einer Stunde am Flughafen. Wenn ich in Wien irgendwo wohne, brauche ich eine Stunde am Flughafen. Es ist komplett wurscht. Und habe aber da meine Ruhe zum Malen. Da lenkt mich nichts an. Ich bin ein Naturbursch trotzdem einfach immer noch. Ich liebe es, dass ich spazieren gehe. Ich gehe jeden Tag mit meiner Frau eine Runde spazieren irgendwo durch. Und wenn ich heimkomme, dann gehe ich malen. Ich glaube, ich hätte die Energie nicht, wenn ich jetzt mitten in der Stadt irgendwo wohne und da mich am Asphalt bewege, dass ich dann retour gehen wollen. Mhm.
Also obwohl du ja offensichtlich von der Stadt auch sehr fasziniert bist, wie deine Bilder zeigen. Ja. Aber du willst nicht dort
wohnen. Ich will dort nicht wohnen. Nicht ja. Ich bin ja auch fasziniert, wenn ich durch New York gehe, aber ich halte es nicht länger aus wie 3 Tage dort, weil da wird ich deppert dort. Das halte ich einfach nicht aus. Ja. Das ist mir too much. Das ist mir zu viel Information, zu schnell. Meine Bilder sind vor ein paar Jahren in New York auf der Kunstmesse ausgestellt gewesen, auf der Art New York. War mal 3 Tage drüben, nach 3 Tagen habe ich zu meiner Frau gesagt, bin schon so froh, wenn wir wieder fort sind. Das ist, man geht mir einfach am Weg, ich will das nicht. Ich will meine Bäume und meinen Berg.
Und genau, und wie war das jetzt also da, was war, also da, wo wir jetzt sind, ja, dieser Showroom. Das, du hast gesagt, da hast du schon Skifahren gelernt, das war immer schon, da war dein Elternhaus auch? Oder
das, ja, ja, also ich bin eigentlich in dem Haus, wo ich jetzt wohne, das ist genau hinter dem Atelier. Also ich gehe nur 20 Meter über die Straße rum, wenn ich malen gehe. Habe das auch wirklich sehr getrennt, also ich habe daheim nichts zum Malen im Haus. 20 Meter weiter ist dann eh das Atelier. Und wenn ich dann rüberkomme, dann komme ich so mit einem normalen Gewand rüber ins Atelier, habe da oben dann mein Malgewand, ziehe mich um, gemalt, und wenn ich fertig bin, ziehe ich mich wieder um und gehe wieder heim. Also ich segiere daheim jetzt niemand mit meiner Malerei den ganzen Tag. Und
wann hast du das gebaut da?
Das Atelier haben wir gebaut. Es war dann so, dass eigentlich, ich habe nicht immer so riesen Dinger gemalt und auch nicht immer so in dieser Menge. Und es war nicht immer so, dass die Galerien so interessiert waren. Am Anfang hat das kein Mensch interessiert. Aber wie dann das immer erfolgreicher geworden ist, die Bilder größer waren, sind, ist mir dann das Haus drüben ins Klammern. Ich habe da drüben einen kleinen Raum in Köln gehabt, wo ich gemalt habe und meine Bilder gestapelt habe. Da waren schon mehr, da bin ich schon übereinander gewesen, als wir nebeneinander. Und dann haben wir gesagt, okay, das Grundstück gehört uns. War nicht schlecht, wenn man da irgendwas macht, weil drüben war die Chance nicht, dass es dazu war, weil die Straßen davor ist und der Garten klar ist. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann planen wir ein Atelier. Und ich habe dann gesagt, ja, mache ich. Und dann ist auf einmal, damals war die Schneebergbahnfahrt bei mir vorbei, genau beim Atelier, wunderschön. Und da war der Dr. Schnindl, der Chef der Schneebergbahn, mit dem habe ich ein gutes Einvernehmen gehabt. Der hat dann gehört, dass ich ein Atelier bauen will da drüben. Und er hat gesagt, du, Volker, wenn du ein Atelier baust, du bist eigentlich die erste Station direkt am Schneeberg. Schauen wir mal, was ich tun kann. Vielleicht können wir da versuchen, einfach ein paar Förderungen, Kunstförderungen oder was zu bekommen oder was, und dass wir da was Gescheites draus machen. Und da waren wir dann sehr behilflich, wo ich sehr dankbar bin. Und dann haben wir einfach dieses Projekt Galerie und Bahnsteigen mehr oder weniger entwickelt mit der Bergbahn da im Buchberg. Das war wirklich sehr maßgebend, dass wir das geholfen haben. Und dann haben wir gesagt, naja, dann planen wir es gleich gescheit. Dann machen wir wirklich was Größeres her. Darum, wenn man da reingeht, glaubt man, man ist eher in einem Museum dann. Und so hat sich das dann ergeben, dass wir das vor, ich glaube, 13, 14 Jahren, was habe ich das dann gebaut. Und seitdem haben wir das und bin nach wie vor noch immer sehr glücklich mit dem Gebäude. Fühle mich sehr wohl da herüben.
Und was ist mit der Schneebergbahn? Ist das diese Kunsthaltestelle oder wie wird das?
Wir haben es dann bezeichnet, also, alles Mögliche. Also, in Wirklichkeit ist es einfach, jede Haltestelle der Schneebergbahn hat eine Ortsbezeichnung. In dem Fall heißt das da der Schneebergdörfel. Ja. Und, aber durchgesagt wird in der Schneebergbahn wirklich Haltestation Schneebergdörfel, glaube ich, Galerie Volker.
Ja. Aber was ist, ich habe da irgendwas gelesen mit einer Kunsthaltestelle? Oder
ich glaube, es gibt auf der ganzen Welt sicher kein Atelier, was einen eigenen Bahnsteig hat. Es wird schon das sein, aber man lässt da alles Mögliche natürlich. Aber grundsätzlich ist es so, in Kooperation mit der Schneebergbahn hat sich das dann ergeben, dass ich eigentlich das wirklich dann so groß und so schön mache, wie es jetzt ist. und auch noch dazu genau vor der Tier, die eigene Haltestation habe.
Die gab es vorher gar nicht,
die Station? Die hat es immer auch gegeben da, weil das war nur ein Bankerl. Mhm. Und im Zuge dessen, wie die Schneebergbahn oben am Schneeberg den neuen Bahnhof gebaut hat, das ist auch schon 10 Jahre, glaube ich, her, haben die dann gesagt, es ist eh super, wir bauen da oben den Bahnhof. Und wir brauchen eigentlich einen Bahnsteig, den wir einmal probieren, wie er geht, ja? Mhm. Dass wir wissen, wie wir den da umbauen. Und da ich da vorher war, bevor die umgebaut haben, haben gesagt, wir bauen die jetzt den Bahnsteig so her, wie wir es dann oben, damit wir das einmal ausprobieren. Das war der Testbahnsteig. Ja. Das war der erste Bahnsteig, der so war, dass man ebenerdig in den Zug einsteigen hat können. Weil unterm Bahnhof hat man es auch nicht kennen damals noch. Das war der Prototyp da.
Richtig. Und sag aber, oben bei der Bergstation ist da auch irgendein Schauraum von dir, oder?
Oben
oder
ist auch ein Schauraum. Es hat dann im Zuge dessen, wie oben der Bahnhof fertig war, der neue, hat es einen alten Bahnhof gegeben. Der alte Bahnhof war aber eigentlich nur so eine Steinhütte. Also wenn da 200 Leute oben ausgestiegen sind und da war ein Wetter, dann war das ein Desaster, weil die haben da alle gar nicht reingepasst. Und, aber dieses alte Bahnhofsgebäude haben sie dann nicht gewusst, was damit tun, aber es war sehr schön, weil es eben vor 100 Jahren gebaut worden ist mit Steinen. Haben sie gesagt, naja, machen wir dort einen Seminarraum rein. Und dann ist wieder der Dr. Stindl und gesagt, du Volker, die Galerie hier unten schaut eigentlich super aus und das kommt gut an. Magst du nicht oben Bilder aufhängen, machen wir da oben die höchste Galerie Österreichs, ja, so auf die Art. Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Und jetzt haben wir das da oben dann so adaptiert. Das hat auch die Schneebergbahn gemacht mit meiner Hilfe. Dass man eben Beleuchtungen, also es schaut wirklich aus wie eine kleine Galerie, mit Leuchten, mit Schienen, mit allem drum und dran. Es läuft der Fernseher drinnen, wo man mich sieht wie die Malen. Und ich bestücke das da oben eben immer jedes Jahr mit ein paar Bildern.
Also einmal im Jahr wird das gewechselt, oder was?
Einmal im Jahr, oder alle 2 Jahre wechsle ich es, weil ich sage jetzt, vor der erinnert jeder jedes Jahr am Schneeberg, dass er das jetzt nicht.
Ja.
Also, aber es ist immer Wechsel oben. Ja. Es hängen immer ein paar Bilder. Es ist kein Riesending oben, aber es ist eine nette, eine lustige Geschichte. Es ist eine Bereicherung für die Schneebergbahn, dass die wieder Attraktion mehr haben. Und um das geht es ja eigentlich.
Mhm. Ja. Naja, da ist das letzte Abendmahl.
Ja, das ist eben von diesem alten, von dem Zyklus der alten Meister. Genau. Ich nenne es eigentlich, ich nenne es Masterpiece Connection. Also nicht Collection, sondern Connection. Das ist eigentlich meine Verbindung zu den alten Meistern, ja, was ich vorher erklärt habe, eben, weil mich das so beeindruckt haben früher und jetzt, wo ich halt irgendwie meine Art und Weise der Malerei gefunden habe, wo ich sage, ich möchte das gerne umsetzen und auf meinen Ort malen. Und die hängen jetzt gerade alle. Wird aber auch immer wieder gewechselt. Aber nicht dauernd, sondern alle paar Jahre hängen neue Bilder auf oder wenn wieder mal was verkauft wird, dann wird es ausgewechselt. Und wobei die Bilder ich eigentlich nicht verkaufe. Also diese ganze Masterpiece-Connection, wo momentan gibt es 10 Bilder davon, die sind auch alle mitgefilmt, da gibt es überall Filme, die sieht man alles auf YouTube auch. Die gebe ich nur her, wenn wirklich einmal jemand kommt und sagt, der kauft die ganze Sammlung auf einmal.
Du willst das nicht zerreißen?
Ich will es nicht zerreißen. Ich gebe es jemandem, einen Sammler, der es einfach wirklich haben will und für seine Sammlung oder Museum oder was auch immer. Und bis dorthin stelle ich sie zwar aus, oder wenn die jemand ausgestellt haben will. Ein paar Teile waren einmal in Deutschland oben, in Nürnberg. Und so, aber ich gebe es nicht her.
Gut, das wird aber dann teuer, wenn es die ganze.
Ja, das kann, ich hab noch keinen Preis. Das hat halt dann keinen Bilderpreis, nicht, sondern es hat dann einen Gesamtpreis, weil da geht es mehr oder weniger nicht nur um die Bilder, sondern es geht auch um die Idee dahinter. Derjenige, was das irgendwann einmal sein eigen nennen darf, bekommt da den Film dazu, wo jedes Bild dokumentiert ist, wie es gemalt ist. Der kriegt da die angemalten Hosen dazu.
Na, das wollte ich auch noch fragen. Ja. Genau, dahinter sind so eben. Arbeitshosen, also Malhosen von dir,
nicht? Ja, ist eine lustige Geschichte ist eigentlich, ich habe es deswegen aufgehängt, ich habe da vor Jahren haben wir mal eine Präsentation im Atelier gemacht, wie ich diese Meisterwerke, die ersten paar fertig gehabt habe, hat man gesagt, okay, machen wir wieder mal im Atelier eine Vernissage hier, wo ich normalerweise gar nicht mehr mache, weil ich in die Galerien vertreten bin und da haben wir eine Präsentation gemacht von den Werken, ohne dass ich es verkauft habe und ja, war Fernsehen und alles Mögliche da und war eine coole Geschichte. Und dann habe ich zu wenig Bilder gehabt und dann habe ich gedacht, die eine Wand, ich kann jetzt da nicht irgendwas anderes aufhängen, wenn es schon um das Thema geht. Und dann habe ich meine alten Malhosen, die ich mir eigentlich immer aufgehoben habe, seit Beginn an, ich habe 20 solche Hosen. Ja? Also ungefähr jedes Jahr habe ich eine neue. Wenn es dann so steif wird vor lauter Farbe, dass ich den Fuß nicht mehr abbiegen kann, dann kaufe ich mir eine neue. Und habe ich gedacht, jetzt hänge ich die Hosen da einfach auf. Ja? Die Leute sagen, wow, das ist für ein tolles Kunstwerk. Das ist ein kompletter Blödsinn, das ist kein Kunstwerk. Das ist, weil
aber es schaut gut aus. Ja.
Es schaut witzig aus. Ja. Und ein Galerist hat dann gesagt, darf ich deine Hosen ausstellen? Ich sage, du kannst es schon ausstellen, aber nur unter Bedingung, dass du nicht sagst, dass es ein Kunstwerk ist. Weil genau dessen bin ich ein Verfechter, dass ich diesen Schwachsinn, der was heutzutage in der Kunst passiert, ja einfach nicht unterstützen möchte. Dass man sagt, das ist alles Kunst und nur weil da irgendwie der richtige Name umsteht oder irgendwie so, muss das jetzt was Tolles sein.
Da also willst du es auch nicht verkaufen?
Nein, ich verkaufe es schon. Wenn einer sagt, er will eine dreckige Hose kaufen, dann kann er es kaufen. Aber wenn er sagt, er will Kunst herkommen, dann kriegt er es nicht. Weil es einfach eine dreckige Hose ist. Ich finde es cool, dass es da hängt, so wie ein Vasen irgendwo lässig herumsteht, weil es einem gefällt. Aber es ist kein Kunstwerk. Ja. Und ich habe eine witzige Geschichte, warum ist auch, ich habe schon überlegt, dass ich da vorne ein rotes Bandel her tue, ja, wo hinten oben steht, please touch, this is no art. Ja. Und zwar aus dem heraus, ich war in Cincinnati in einer Privatsammlung, in einem Riesenmuseum. Und ich gehe da durch diese Hallen und da hängt natürlich so viel Klumpert da, neben den tollen Dingen. Und auf einmal steht dort ein Motorhaum mit einer Antenne drinnen, was außer steht, wie wenn ein Auto anfährt und man zlegt es und hängt es an die Wand. Ich glaube Rauschenberg, sehr Begriff natürlich, kostet Millionen das Zeug. Und davor ist ein rotes Bandel gewesen vor diesem Motorhaum und da ist da oben gestanden, please don't touch, this is art. Und ich habe mir gedacht, so einen Schwachsinn, ja.
Ich mein, aber auf der anderen Seite, mir ist gerade eingefallen, ich mein, ich verstehe das schon, was du meinst, nur ich glaube, du kannst das ja eigentlich gar nicht verhindern. Das ist in dem Moment, wo du das da herhängst, ist das Kunst.
Oder ja, wird klar, das so, wird ja, das weil so ich gemacht habe. Ja, ja. Hätte das irgendwer anderer also, machen, der Malermeister ist, oder da hinten, wenn der Bauer sein Gewand vom Stall aufhängt, sagt er, ja, das ist eine dreckige Hose, wo er über dem Stall war. Aber wenn ich der Künstler bin, ist das wieder Kunst.
In der Galerie, das, wenn du das da so, ist das automatisch so, glaube ich. Das ist irgendwie... Auch wenn du sagst, nein, das ist kein.
Ja, allein wenn dein ist ja schon wieder Kunst, wahrscheinlich, weil groß hin sagt, dass keiner ist. Ja, ich weiß in welchen Gefilde ich mich da bewege, ist mir egal. Aber ich finde, wie gesagt, diese Diskussion in
Kunst. Und wenn du das da hinschreiben würdest, wäre es noch mehr Kunst.
Dann war es noch mehr, ich weiß es. Ich weiß es ja, dass es so ist. Aber ich wehre mich dagegen mit Händen und Füßen. Ich weiß, dass je mehr man sich dagegen wehrt, desto mehr wird es zu dem erhoben, was man nicht will. Es ist mir auch wurscht.
Schaut wirklich fast, das schaut
aus ja, wie so es, du, man kann es auch angreifen, ja, es ist genau, keine Kunst, du kannst es nicht hingreifen.
Das ist wie so ein Korallenriff, oder?
Also nein, das du so, musst dir denken, wenn ich die Hosen anhabe, ja, ist das meine rechte Seite. Ja. Und eigentlich ist meine Hosen, wir gehen jetzt ins Atelier auf, dann siehst du das, dann ist meine Hosen ist eigentlich das, wo ich immer meine Pinsel nachstreife. Und das ist immer die rechte Seite. Darum ist die linke immer
sauberer oder auch
nicht so steif. Nicht so, ja. Und das strafe ich im Pinsel einfach auch immer und dann wird das immer mehr und immer mehr. Wie gesagt, jede Hose ist ungefähr ein Jahr alt. Und jetzt sage ich wieder was Extremes, weil ich sage, es ist ja keine Kunst, aber eigentlich, ich habe ungefähr 20 Hosen, die habe ich aufgehoben. Die allererste Malhose, wie ich angefangen habe mit solchen Hosen zu malen, habe ich nicht. Das waren blaue Hosen. Die hat meine Oma Wecker gehabt. Ja? Und hat mir zu Weihnachten eine neue gekauft. Und ich habe es gesucht, was ist. Ja? Und ich habe dann gesagt, Oma, bist du narrisch, du kannst ja nicht meine Hosen weghauen.
Der hat sich die grüne Tonne gekauft. Ich wusste, was das wert ist.
Ja. Ja. Nein, nicht, weil es so viel wert ist, aber für mich war es wichtig. Ich will die Hosen auf, wenn man es irgendeinen Grund. Jetzt haben wir ungefähr 20 Hosen und ich sage so, diese 20 Hosen, wenn man es jetzt wieder als Kunstwerk bezeichnen möchte, das täten manche Leute wahrscheinlich, ein paar narrische, die nur 20 Hosen aufhängen, das ist eigentlich die lückenlose Aufzeichnung des Spontanrealismus. Weil wenn ich alle 20 Hosen hernehme, habe ich immer irgendeinen Strich auf irgendeiner Hose von irgendeinem Bild, was ich in den letzten 20 Jahren gemacht habe.
Also Fokus gesammelte Werke. Ne?
Genau, die lückenlose Aufzeichnung des Spontanrealismus. Ja. Ja. Finde ich einen völligen Blödsinn natürlich. Aber ja.
Und diese Meisterwerke-Serie, ist die abgeschlossen oder kommen da noch welche dazu?
Nein, momentan sind es 10 und das ist... endlos.
Also könnte noch, also
ist nicht ich mache auf jeden Fall was dazu. Ja. Also das nächste, was ich mache, ist wahrscheinlich die Nachtwache.
Mhm. Das ist also was, eben so. Was ist Rembrandt, oder?
Ja, ja, genau. Und da zeige ich euch da noch was. Da gibt es jetzt noch ein Lager.
Hinter einer.
Da stehen auch noch immer sehr viele.
Verstecktes Lager.
Ja. Okay. Also ich male einfach hier ständig eigentlich und alles, was ich so habe, wird dann gelagert und die Galerien kommen dann wieder. Oder sie sagen, was hast du Neues? Und dann schicke ich halt jetzt per E-Mail dann, wie es heutzutage ist, weil die kennen eh die Qualität der Bilder schon, schicke ich dann in die Schweiz einfach die neuen Bilder und dann suchen die aus, was sie gerne haben wollen. Und dann kriegen die das mehr oder weniger wieder auf Kommission und verkaufen das und rechnen halt dann mit mir wieder ab, wenn es dann weg ist. Jetzt gehen wir ins Atelier. Geht ein bisschen bergauf, aber am Berg ist halt einmal so, dass man aufgeht. Ja, die Schneebergbahn fährt auch vorbei. So, so schaut es da herum aus.
Okay,
da.
Es riecht nach Farbe.
Da riecht es nach Farbe.
Bisschen.
Und genau. Da können wir uns auch gemütlich hersetzen. Und da entsteht halt dann das, das meiste halt.
Mhm. Wie viel Zeit verbringst denn du da in dem Atelier?
Das kommt immer darauf an. Ich habe jetzt momentan extrem viel Auftragsarbeiten. Einfach wieder bin ich wirklich sehr viel verstärkt herüben. Und aber im Schnitt kann man sagen, bin ich sicher so dreimal in der Woche malen herüben. Man darf auch nicht unterschätzen, dass da viel mehr dahinter ist, dass ich nur immer malen rübergehe. Ich muss die Bilder vorbereiten, was ich malen, mir das ausdrucken, überlegen, was ich mache. Dann können auch die ganzen Sachen alle bedienen. Das ist viel Büroarbeit auch immer wieder durch diese ganzen Galeriekooperationen, die ich habe. Das macht meine Frau auch teilweise. Aber ich sage, dreimal in der Woche bin ich malen herüben.
Und hast du so einen... Hast du so einen fixen Tagesrhythmus, dass du sagst, okay, dann...
Gar nicht eigentlich, nein, überhaupt nicht. Das kann sein, früher war ich eher der Nachtmaler, jetzt wird ich öder, jetzt verschiebt sich das ein bisschen. Aber nach wie vor, ich gehe oft wirklich so um 5, 6 am Abend um und dann bin ich vielleicht bis um 1 in der Früh da im Atelier, kann sein. Wobei jetzt passiert es auch oft, dass ich mal mittags umgehe schon oder so. Mhm. In der Früh gehe ich gar nicht um. Also um 6 findet man mich da herüber nicht. Das ist einfach definitiv nicht meine Zeit zum Malen, das kann ich nicht. Da weiß ich nicht, geht nicht. Aber ab mittags ist alles möglich. Und je nach Bedarf, was ich arbeite jetzt gerade viel Auftragssachen für größere Firmen, wo ich große Projekte habe, wo ich große Bilder male. Auch private Leute, wo ich viele Porträts einfach mache. Und ja, da muss ich dann auch zu gewissen Terminen fertig sein, dann bin ich halt noch mehr da.
Aber im Prinzip produzierst du eigentlich ständig, oder?
Immer. Ich male eigentlich immer. Hm. Es gibt keine Wochen, wo ich nicht male. So formulieren wir es jetzt einmal so. Und einmal mehr, einmal weniger. Auch in Griechenland. Ich mache das in Griechenland ein schönes Atelier. Auch da male ich einmal weniger, einmal mehr, sage ich mal. Aber schon immer konstant und kontinuierlich.
Seit wann pendelst du eigentlich? Also, seit wann pendelst du zwischen Griechenland und Österreich?
Oder? Auch schon ewig. Ja. Ich bin damals mit dem Rucksack schon runtergefahren nach Griechenland. Da habe ich natürlich gerade die Lehne gehabt, aber bin ich auch gesessen dann irgendwo in einem Dorf in ganz oben und habe dort einen Zeichenblock immer mitgehabt, habe irgendwie skizziert. Es ist, wie gesagt, alles ganz natürlich gewesen. Mhm. War nie ein Muss, hat mir immer Spaß gemacht. Und jetzt, dann habe ich vor 20 Jahren, ist das jetzt fast her, ist der Chef von der Sommerakademie in Griechenland auf Zakynthos gekommen. Der hat gehört von mir und hat dann gesagt, ich brauche halt einen Kursleiter, bist ein cooler Typ irgendwie. Du passt ins Konzept, machst nicht einen Kurs unten, aber im Sommer Kurse unten anhalten für mich. Und dann habe ich da gearbeitet, 2-3 Jahre in Zakynthos, in der Sommerakademie, die es nach wie vor gibt und gut organisiert ist. Ich habe dann aufgehört. Und dann habe ich begonnen, eigentlich daraus eigentlich mein eigenes Kursprogramm zu machen. Ich habe dann sehr lang sehr viele Aquarellkurse gehabt. Da bin ich dann mit Gruppen, das war eigentlich für Österreich also organisiert. Gemeinsam mit einem Künstlerbedarfsgeschäft in Wiener Neustadt. Und dann bin ich von da weg dann gefahren nach Venedig mit Gruppen, nach Santorin, nach am Gardasee, ja, alles Mögliche. Also ich habe um die 20 Seminare im Jahr fast gehabt, wo ich immer mit 10, 15 Leuten hingeflogen bin irgendwo. Und
dann hast du dort Aquarelle gemacht?
Aquarelle oder? Eigentlich zu 99%. Parallel habe ich dann angefangen, Acrylkurse auch schon dann zu geben. Das war dann stationär in einem Atelier immer irgendwo. Und dann zum Schluss jetzt die letzten, jetzt momentan gar nicht mehr, seit 5 Jahren aufgehört, weil ich nicht mehr mögen habe. Aber ich habe dann Unterricht in Bad Reichenhall der Kunstakademie in Deutschland, was die größte Kunstakademie, private Kunstakademie eigentlich ist, glaube ich, in Europa. Und da hat auch der Markus Lüppertz Unterricht oder der Nietzsche hat dort auch ein paar Kurse gehabt und solche Leute halt irgendwie. Der Attersee, glaube ich, sogar. Und ja, und dann in München noch in der Kunstakademie und solche Sachen. Das war zum Schluss dann. Ja, und so bin ich aber nach Griechenland gekommen. Dann bin ich wieder in Griechenland gewesen.
Mal. Durch diese Kurse
auch. Auch durch die Kurse. Und da bin ich dann auch irgendwo auf diesen Flecken dann einmal aufmerksam geworden, wo mir jetzt unser Haus und mein Atelier einfach ist. Das Coroni heißt das. Das ist bei Kalamata. Kalamata-Oliven kennt man meistens. Mhm. Da ganz runter am Spitz. Das ist ein wunderschönes Dorf. Da bin ich durch meine Kurse hingekommen, weil es so schön war und so malerisch war. Und alles super erreichbar, Strand und Tavernen und Apartments und alles zu Fuß. Und dann sind wir lange in Urlaub gefahren und irgendwann einmal, dann vor 10 Jahren oder so war das circa, haben wir uns überlegt, eigentlich täten wir da gern was haben. Haben wir auch ein Grundstück einmal geschaut Und dann ist uns viel angetragen worden, weil wir die Griechen alle kennt haben schon, weil ich ja unten gearbeitet habe und mit denen die Tavernen, mit den Leuten, die Tavernen waren so. Und also ich bin wirklich sehr gut integriert unten. Also ich bin jetzt nicht der Tourist, sondern ich kenne die wirklich alle. Die grüßen mich auf der Straße, genauso wenn ich durch Buchberg durchgehe, die Griechen, und ich kann ein bisschen Griechisch. Und so bin ich da unten gelandet und dann haben wir, also halt dann, wie es dann möglich war, am Anfang haben wir eh kein Geld nicht gehabt, aber wie gesagt, dann vor 7, 8 Jahren war das dann so, dass uns dann ein super schönes Haus direkt am Meer angetragen wurde. Das war ein Glücksfall, sowas passiert da, glaube ich, einmal im Leben, dass da so eine tolle Situation angeboten wird. Und dann habe ich gesagt, okay, das müssen wir jetzt nehmen, das hilft nichts.
Nicht das so altes?
So richtig? Nein, es war gar nicht so, es war 10 Jahre alt, hat eine Engländerin gehört und ist wirklich mit 180 Grad Meerblick auf einen Hügel über dem Strand. Also das geht einfach nicht mehr besser. Sackgasse, ich schlafe ein beim Meerrauschen, also, und habe dort ein wunderschönes Atelier und fast scheint zum Malen dort.
Und da bist du jetzt wann immer dort?
Oder ich fahre jetzt am Montag wieder, in 3 Tagen, für 3 Wochen habe ich. Ich bin immer einmal so, einmal so.
Nicht so, dass du ein halbes Jahr dort, also es wechselt so.
Okay. Es wechselt. Im Sommer bin ich mehr unten und im Winter bin ich mehr herum. Aber ich bin immer unten eigentlich. Im Winter fliege ich halt einmal Wochen runter, alle Monat. Und im Sommer fliege ich einmal eine Woche wieder heim nach Österreich, alle Monat. So kann man es ungefähr sehen. Ja. Aber im Schnitt bin ich immer so 3 bis 4 Wochen maximal unten von der Länge, dann wieder ein paar Tage da.
Wie ist dort im Winter?
Winter ist eine super Geschichte, weil es so weit im Süden ist, ist es ja schon Höhe Tunesien fast, ja. Marokko, also viel südlicher als Malta zum Beispiel und viel südlicher wie Mallorca. Also in Mallorca ist es eigentlich kalt dagegen. Und im Winter haben wir vielleicht die Tiefstemperatur, wenn es einmal 5 Grad plus hat, glauben die Griechen, sie müssen alle sterben, ja, weil es schon so kalt ist. Ja. Aber die Luftfeuchtigkeit ist sehr hoch. Also man spürt die 5 Grad mehr, als wenn es bei uns.
Es ist feucht.
Halt. Es ist feucht, es ist sehr feucht. Und also wenn man jetzt draußen ist oder so. Und die Häuser sind oft unbeheizt, um es Gott sei Dank nicht mit dem Fußbodenheizung und alles. Es ist nicht gemütlich, wenn es dann die paar Tage einmal 5 Grad hat. Ja. Aber sonst nur ein Chance, 20 Grad, man sitzt in der Taverne untertags, man geht um ins Kaffeehaus und sitzt draußen im Freien. Und das im Dezember, im Jänner, im Februar, immer. Ja.
Und das ist ein kleines Dorf?
Oder? Das ist ein kleines Dorf mit 3000 Einwohnern, richtig wie idyllisch, wie auf der Postkarten, gekalkte, weiße Stiegen, gekalkt, da oben eine Ruine, eine wunderschöne. Das ist auf der Ruine bis 6 Stunden am kleinen Fischerhofen und auf dem Strand. Und ich bin von unserem Haus in 10 Minuten zu Fuß im Dorf oder mit dem Radl oder mit dem Motorrad. Es geht alles. Wir fühlen uns sehr wohl, genauso wie wir uns auch da wohlfühlen. Ja. Also, ich bin irrsinnig gerne im Buchberg, ich liebe den Berg und es ist einfach schön, wenn man beides, sage ich mal, abwechseln kann. Ich bin sehr dankbar, dass ich beides haben darf und dass sich das so ergeben hat. Ja. Also ich flüchte nicht von hier, weil es mir da nicht gefällt und umgekehrt auch nicht von unten, weil es mir unten nicht gefällt, sondern ich mag beides gern. Ja.
Wie ist es eigentlich als Künstler in einem Ort wie Buchberg? Wie wird man da, hast du da manchmal Schwierigkeiten, akzeptiert zu werden? Oder wirst du da irgendwie komisch angeschaut, so der Künstler? So, ist ja manchmal so, oder?
Eigentlich gar nicht, in dem Sinn, weil ich da aufgewachsen bin. Ich bin ja da aufgewachsen, ich bin ja schon da gewesen, bevor ich der Künstler war. Also ich bin ja als kleiner Bub und auch als guter Skifahrer, hat auch einen hohen Stellenwert. Bin ja da aufgewachsen und mich hat ja jeder kennt. Also meine Familie ist eine sehr alte Familie. Also mein Großvater, wie gesagt, der war Brieftaroger, der hat sowieso an jeden kennt. Ja. Und so bin ich da eigentlich groß geworden und ich war immer der kleine Rudi halt, der war halt gut Skifahren und ein bisschen malen und dann, okay, irgendwie hat es sich halt ergeben, dass das halt alles ein bisschen erfolgreicher geworden ist. Und ich gehe überall in eine. Ich habe ganz ein normales Verhältnis wie alle anderen. Okay, es gibt immer ein paar Deppen, die dann einfach so sagen, so quasi, na, was will er denn vielleicht oder irgendwas, aber ich will gar nichts, ich tue nirgendwas, ja, ich bin ganz normal, wie ich einfach bin. Und manche sind neidig, manche nicht. So manche, das ist wie überall einfach. Aber ich habe ein super Verhältnis zu allen. Und bin, glaube ich, auch gern gesehen und habe auch meine Freunde da. Ich gehe, und da reden wir auch nicht über Kunst. Da setzen wir einfach ganz normal beim Wirten oder so, oder daheim oder was, und haben wir gerade und fertig. Ja. Also es ist nichts Aufregendes, im Gegenteil. Und das liebe ich auch da. Ich bin ja überhaupt nicht der Typ, habe ich schon vorher gesagt, dass ich muss jetzt unbedingt zu einer Künstler-Community sein. Mir geht das sowas von am Geist. Ja. Da redet man, dass da in Wien da irgendwo mal dumm protestiert. Jeder hat einen größeren Hut auf wie der andere und jeder glaubt, er muss mehr Künstler sein wie der andere. Das geht mir nur am Geist. Das brauche ich überhaupt nicht. Ich will ein normales cooles Leben führen, mit dem, was mir Spaß macht, ja. Und normale Leute um mich haben und auf keinen Fall zu viele Künstler, weil die halte ich oft gar nicht aus. Ja. Sagen wir mal, jetzt nicht alle, ich will nicht alle über den Kamm scheren. Es gibt die meisten, die irgendwie einigermaßen erfolgreich sind und wo das ganz gut ist, sind eh normal. Die dazwischen sind dann immer der Horror, die was immer glauben, sie müssen unbedingt mit Muskünstler sein. So ist es eigentlich ein sehr toller Ruhepol hier im Buchberg am Schneeberg. Und da in meinem Atelier zieht sich da, dass die Fahnen wackeln, bis Sonne scheint. Es ist einfach nur lässig und es passt perfekt. Ja.
Ja, etwas wollte ich dich noch fragen, ja. Ich habe gelesen, dass du hast gesagt, dass du eigentlich nur schöne Sachen malen willst und also nur gute Stimmung verbreiten
musst. Was du als Lehrer hast.
Ja. Ich meine, aber da
finde ich cool, ja.
Die Frage, die sich mir da stellt, ich meine, man ist doch, auch du bist ja nicht immer gut drauf sein. Oder es ist ja nicht alles schön im Leben.
Ja, ja.
Wieso schließt du das dann aus deiner Kunst?
Aber warum muss ich das unbedingt malen, wenn was schier ist, sage ich einmal. Weißt du, das ist, ich sage einmal so, Kunst hat für mich einen gewissen Auftrag in irgendeiner Form. Vor 100 Jahren oder noch früher, ja, war ja Kunst eigentlich irgendwas, was ich, ein Maler ist eigentlich engagiert worden von jemandem bei Hofe und da hat es keinen Fotoapparat nicht gegeben oder sonst irgendwas und der hat dann einfach halt Schlachtenszenen, Porträts und der war eine Zeit, der hat ein Dokument mehr oder weniger gezeigt, das in der Wand gehängt und heutzutage, wenn man ins Museum geht oder in eine Burg, wird er gesagt, das war der Kaiser, das war die Schlacht, da war das und alles in Form von Bildern, ja. Und die Maler sind engagiert worden, weil sie gut malen haben können, weil sie einfach schöne Bilder machen haben können, auch wenn es eine Schlachtszene war, die haben gut malen können. Und dann, das ist dann irgendwie halt einmal ein bisschen abgelöst worden, dann durch die Fotografie, sage ich jetzt einmal. Dann ist es auch abgelöst worden durch Zeitungen und solche Sachen und verschiedene, die Nachrichten waren einfach schneller. Und ich sage jetzt einmal, ich habe für mich entschieden, dass mein Auftrag eigentlich ist, das Leben zu verschönern. Mhm. Und jetzt, ich will jetzt nicht mit meinen Bildern körperlichen Schmerz erzeugen, ja, wenn das an der Wand hängt. Warum soll ich das? Ja? Für das gibt es eh das Internet und Zeitungen. Wenn die ersten 5 Seiten von der Zeitung aufschlage, habe ich Mord und Totschlag und lauter Katastrophen. Muss ich das jetzt unbedingt noch malen als Künstler? Will mir ich das selber aufhängen? Ich denke mir immer, will mir ich das aufhängen? Mhm. Will ich das in mein Wohnzimmer hängen? Mhm. Weil ich jetzt gerade die Pandemie malen, wo ich Särge aufstapel, wo ich in Amerika. Warum? Warum soll ich das tun? Da gibt es Medien, die sind viel schneller eigentlich. Und ich sehe meinen Auftrag, dass ich vorlebe, Positives vorlebe. Und ich glaube, wenn man Positives vorlebt, dann erzeugt man auch Positives und dann hebt man die Leute, dann werden die Leute positiver irgendwie. Und das, da sehe ich meinen Auftrag. Und darum sage ich, ich prangere nichts mehr an. So habe ich früher gemacht, wie ich Ölbilder gemalt habe, wie ich eher so surreale Sachen gemacht habe in meiner Sturm- und Drangzeit. Da habe ich ständig irgendwelche tiefsinnigen Hirngespinste gemalt und Weltverbesserungen und da hat es dann Bilder gegeben, da wo aus dem Gehirn ein Kraftwerk rauskommt und weiß nicht Teufel was alles, ja, und die Zerstörung der Umwelt, alles habe ich gemalt damals. Aber irgendwann habe ich für mich entschieden, ich möchte gerne einen positiven Beitrag für die Welt machen. Ich möchte den Leuten mit meiner Kunst einfach sagen, wie schön das ist eigentlich ist. Mit Form positive Emotionen schaffen. Ich versuche auch immer nur positive Charaktere zu malen in meinen Köpfen. Formulieren wir es, ich würde keinen Hitler malen, ja, weil so viel kann man gar keiner zahlen. Mhm. Formulieren wir es jetzt extrem gesagt. Ja. Und positiv besetzte Persönlichkeiten, formulieren wir es einmal so. Und das ist es eigentlich, das ist für mich. Da sehe ich meinen Auftrag, den Leuten das Leben zu verschönern und damit dazu beitragen, dass einfach positivere Gedanken in der Welt getragen werden.
Hat gerade die Schneebergbahn
verbreitet. Ja. Oh, bumm, voll sogar.
Wie oft fahren die ja nicht?
So? Die Schneebergbahn fährt alle Stunde. Mhm. Also immer zu jeder vollen Stunde, so 5 nach. Jetzt müsste es 5 nach Punkt sein, oder?
Ja.
Genau.
Pünktlich.
Ja. Im Sommer sogar einen Halbstundentakt. Mhm. Ja. Wie ist das schaffen mit den Gleisen, weiß ich zwar nicht, aber es geht irgendwie. Mhm.
Was machst du denn heute noch?
Was mache ich heute noch? Heute gehe ich noch malen, weil ich am Montag fortfahre. Und was mache ich sonst noch heute?
Spazieren.
Nein, dann kommt eine Gruppe ins Atelier. Spazieren gehe ich sicher auch dazwischen, wenn es um 16.30 Uhr kommt. Heute die Raiffeisen zu mir. Also, da kommen ein paar Vorstände oder was. Ich habe immer wieder Kooperationen, sage ich mal, man im Schneeberghof Seminare sind, rufen so oft an, ob das möglich ist, dass vielleicht eine Gruppe die Galerie besuchen kann. Und wir haben im Sommer ja Öffnungszeiten da, immer am Wochenende von Juni bis September, 10 bis 17 Uhr. Da haben wir Mädels da, Studentinnen, die da arbeiten, und dann können die Leute kommen. Und wenn ich da bin, außer natürlich, wenn ich daheim bin und es geht sich aus und das möchte ich auch, dann das ist okay. Mhm. Ja. Das habe ich noch vor. Was habe ich dann noch vor? Das war es dann eigentlich eh. Ja.
Und dann geht es wieder nach Griechenland?
Oder? Und am Montag geht es nach Griechenland wieder. Und dann sind wir 3 Wochen in Griechenland. Mit dem Haus ein bisschen Rosenmähen, Oliven mähen, das, da helfe ich auch gern mit. Ich liebe auch diese Dinge. Ich bin kein besessener Maler. Ich liebe das, was ich tue. Wie gesagt, aber ich komme vom Haus rüber, ziehe mir meine Hosen an, die da drüben liegt, und wenn ich dann da fertig bin, ziehe ich die Hosen wieder aus und gehe heim um und ich sehe hier da drüben kann mit meiner Malerei die ganze Zeit. Also jetzt sage ich, jetzt muss ich sagen, was ich jetzt Tolles gemacht habe. Nein, da bin ich ganz normal. Familienvater, rede mit meiner Frau über was gekocht hat oder sonst irgendwas.
Und ihr habt 2 Kinder, oder?
Und wir haben 2 Kinder, genau.
Wie groß sind die?
Die sind 19 und 24.
Ja. Sind schon ausgezogen?
Die Tochter ist ausgezogen, kommt aber immer gern heim. Die sehen wir in Griechenland eigentlich mehr als wir da. Weil wenn es da herkommt, kommt es nur einen Tag. Wenn es nach Griechenland kommt, kommt es 2 Woche. Da bin ich dann oft wieder froh, wenn es wieder heimfährt. Und der Sohn hat jetzt gerade in Corona, ist ein bisschen hakelig, der hat zum Studieren angefangen. Der studiert Musik, der ist ein bisschen der Kreativere. Die Tochter hat Wirtschaft studiert und ist fertig. Aber auch schon sehr kunstaffin, die geht auch gerne ins Museum. Das hat schon mitgekriegt, weil wir haben die natürlich immer ins Museum gezahlt. Und die haben das alles anschauen müssen, weniger. Aber jetzt taugt es ihnen einfach. Also die wissen auch schon, wann was gut ist oder nicht. Die checken das dann schon und haben einen guten Blick, sage ich jetzt einmal. Und ja, und der Sohn macht Musik. Ich habe früher sehr viel Musik gemacht. Ich habe gesagt, Jazzpop Wiesn war meine erste Ausstellung.
Was hast du? Da steht eine E-Gitarre.
Die ist alles angemalt, ja. Ja. Ich habe einen Haufen Gitarren daheim und habe ein kleines Studio daheim. Und ich habe beim Jazzfest in Wiesn sogar gespielt einmal. Damals mit meiner Band. Das war so Funk and Soul. 10 Leute mit Bläsern, mit allem drum und dran.
Wie hat die geheißen, die Band?
Der hat geheißen Jorum and the Funky Horns. Ja. Jorum war eigentlich Josef Rudi Martin. Ging sehr hochtrabend, sind nur die Anfangsbuchstaben von uns gewesen. Und the Funky Horns, weil wir mit einem Bläser dazu gehabt haben. Und ja, war jetzt nicht unerfolgreich. Also wir haben viel Stadtfest gespielt auch in Österreich. Und wie gesagt, am Jazzfest Wiesn spielst du auch nicht, wenn das nichts ist. Und war eine coole Geschichte. Und ich tue es noch immer sehr gern. Und unser Sohn hat immer schon gern Musik gemacht auch. Und jetzt hat er sich wirklich, oder weil wir sind ins Sportgymnasium gegangen, hat das fertig gemacht. Jetzt hat er sich aber da entschieden, auf einmal Musik zum Studieren. Im Lockdown hat er extrem viel Musik gemacht, im Studio auch und viel aufgenommen. Und dann hat er gesagt, hey, ich will eigentlich Musik studieren. Und schon, ja, dann fang an.
Was spielt er?
Er spielt, gelernt hat er wirklich Klavier, das hat er echt 8 Jahre lang gelernt jetzt. Also der ist ewig, und der ist in der Früh um 6 Uhr wieder aufgestanden ist, bevor er in die Schule gefahren ist, ne, weil er im Frühjahr nach Neustadt, ist der schon am Klavier gesessen. Also der war so wie bei mir bei der Malerei, den hast du nicht dazu, oft wenn wir ein Instrument denken, okay, über mal, du hast ja jetzt und so weiter. Das war nie der Fall, hätte ich auch nie da, weil ich es sinnlos finde. Was Kreatives, jemand dazu zwingen, dass er kreativ ist, bringt für mich gar nichts. Entweder magst du das, weil du das willst, oder sonst magst du das halt nicht. Ich hätte das nie gesagt. Den habe ich müssen schon sagen, bitte hör auf zum Spielen, weil um 5:30 in der Früh halte ich das nicht aus. Ja. Und jetzt, ja, spielt Klavier, Schlagzeug hat er gelernt. War mit 4, 5 Jahren eigentlich, habe ich mir das erste Schlagzeug gekauft, so dem Tag. Und Gitarre ist ich selber gelernt.
Also er dürfte begabt sein.
Er dürfte vielleicht begabt, das werden wir sehen, was rauskommt, aber er macht es einfach, das Wichtige ist, er macht es gern und ununterbrochen. Das heißt, das ist für mich schon mal wichtig. Für mich ist einfach dieses. Ich sage, wenn jemand was macht, gerade was Kreatives wie Malen, Musik, dann musst du einfach eine Begeisterung haben, weil sonst wird das nichts. Ich sage immer, die Dinge, die ich mache, alle mit Begeisterung zu machen, oder sonst lass es gleich bleiben, weil sonst wird es nichts. Entweder mache ich es gescheit oder ich lasse es bleiben. Ja. Und wenn da kein Feuer nicht brennt irgendwie innen für das, was ich mache, dann wird da nichts draus passieren, dann ist es gescheit, aber lass es gleich bleiben.
Gut, ich würde sagen, das war ein schönes Schlusswort. Ich danke, dass wir dich besuchen durften. War ein interessantes Gespräch. Servus.
Danke euch, war wirklich wunderbar, hat mir getaugt. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ja. Und jetzt noch ein Programmhinweis in eigener Sache. neben Biene am Berg produzieren die Niederösterreichischen Bergbahnen noch das Podcast-Format Rausgehen meines geschätzten Kollegen Fritz Hutter. Hören Sie doch rein, überall wo es Podcasts gibt.